Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallo. Nachdem du erstmal eine Gedenkminute eingelegt hast, war ich ganz irritiert. Aber da bist du ja.
Ja, mehrere Gedenksekunden. Ja, ja. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe vergessen, heute nochmal kurz in der Firma anzurufen, aber egal.
Okay, privat geht vor, oder wie heißt es?
Ja, so ungefähr, ja, genau. Nee, Gesundheit in dem Fall geht vor. Ja.
Das stimmt auch natürlich, klar. Ich hatte ja mal ein Praktikum in meiner Sturm- und Drangeszeit im öffentlichen Dienst gemacht und da war der Leitspruch: privat geht vor.
Ja,
öffentlicher Dienst, das ist teilweise lustig. Ich möchte jetzt nicht das pauschalisieren, aber in manchen Bereichen des öffentlichen Dienstes wird eine ruhige Kugel geschoben. Nicht in jedem Bereich, aber in einigen Bereichen.
Ja, kann ich nichts zu sagen, da halte ich mich auch schön raus.
Ich habe das ja auch nicht pauschalisiert, ich habe gesagt in einigen Bereichen, ganz vorsichtig. Ja. Gut, dann gucken wir mal, was die Firma IKEA so angestellt hat. Das ist ja auch so ein Thema, was uns, glaube ich, noch etwas länger verfolgen wird. Wir haben sie ja im Vorfeld oder in ein paar Sendungen oder zur ersten Sendung im Jahr 2020 gelobt, dass sie so früh ihr Update rausgeschoben haben, was sie am 2. Januar rausgeschoben haben. Also ein Firmware-Update für die HomeKit-Kompatibilität und auch für so ein kleiner Bugfix. Und leider war dieses Update auch fehlerhaft und es beinhaltete einige Fehler, was das Gateway angeht und was auch die Gruppierungen der Rollos in HomeKit angeht etc. Also da gab es diverse Fehler. Und jetzt hat sich eine IKEA-Mitarbeiterin im Reddit-Forum, ist es ein Forum, kann man das so nennen?
Reddit, ja.
Also, hat sich sofort gemeldet und hat gesagt, dass sie mit Hochdruck, das haben sie schon öfter gesagt, mit Hochdruck an einem Update arbeiten, aber sie hat noch keine genauen Termine genannt, wann das kommen wird. Tja, es ist ja irgendwie schon ein wenig peinlich, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Es ist eine never-ending story und ich würde sowieso vorschlagen, dass wir IKEA jetzt einfach mal so lange außen vor lassen, bis das Thema, beziehungsweise bis es wirklich alles veröffentlicht ist und auch vernünftig läuft.
Und dann können wir aber lange nicht über IKEA
eventuell
sprechen,
vermutlich. Eventuell können wir lange dann über IKEA und HomeKit oder warten, bis wir drüber reden. Aber ich weiß nicht, mit den letzten Monaten, wo wir das immer mal wieder haben, ob das noch Sinn macht. Bis es dann wirklich soweit ist, ich weiß es nicht.
Es schwindet natürlich auch das Vertrauen in die Smart Home Produkte der Firma IKEA. Also ich würde das Zeug jetzt nicht unbedingt einsetzen und weiterempfehlen, nach dem Theater mit diesen ganzen HomeKit-Kompatibilitätsproblemen oder mit der HomeKit-Fähigkeit. Da wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig. Man hat so ein bisschen das Vertrauen verloren in die Technik von IKEA. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe da mit einem ganz großen negativen Bauchgefühl ran an das Ganze.
Naja, ich sehe es eigentlich noch recht locker. Ich sehe es noch recht locker. Es ist nicht unbedingt das Kernding von IKEA. Die haben sich gerade, was Elektronik betrifft, die letzten Jahre generell nicht unbedingt jetzt mit Ruhm bekleckert. Ja. Auch die anderen Ausflüge, die sie da schon gemacht haben in Bezug auf Wohnzimmer, waren jetzt nicht unbedingt so erfolgreich. Von daher,
Das Einzige, was sie vernünftig hinbekommen haben, ist die Kooperation mit Sonos. Das ist ja ein ganz großer Wurf bezüglich des Lautsprechers. Preis-Leistung ist da ja sehr gut. Das muss man positiv erwähnen, ja. Na gut, schauen wir mal, wie sich das andere entwickelt mit dem HomeKit-Teil und mit der HomeKit-Kompatibilität. Und wo wir gerade bei Sonos sind, da müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen, was Sonos so verzapft hat, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Sonos hat ihre Bestandskunden informiert, da gab es eine E-Mail, die ich auch erhalten habe. Ich habe auch noch so ein paar Geräte im Einsatz, die das betrifft und ich bin etwas schockiert über die Situation, dass sie in Zukunft ab Mai 2020 keine Software-Updates für die alten Geräte bekommen. Das bezieht sich zum Beispiel in meinem Fall auf die Sonos Play 5 der ersten Generation. Und das sieht dann so aus, dass zukünftige Software-Aktualisierungen nicht mehr stattfinden werden. Das ist ja soweit auch in Ordnung. Da kann man mehr oder weniger auch mit leben. Die Geräte sind dann auch noch einsatzfähig. Sie bleiben dann halt auf dem Stand stehen bis Mai 2020. Also was bis dahin rauskommt, das wird wohl noch dementsprechend abgedatet, falls dann halt noch was rauskommt, softwaretechnisch bis dahin. Und danach werden sie halt nicht mehr supported. Man hat halt die Möglichkeit, die Geräte in ein Trade-in-Programm reinzugeben. Dann werden die dort erfasst und sie werden quasi softwaretechnisch eliminiert. Das heißt, wenn man sich für ein Trade-in entscheidet, sind die Geräte dann ins Ausgesetzt, also Elektroschrott. Kann man machen, ist okay. Da kann man auch drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Generell funktionierende Hardware dann im Endeffekt tot zu schreiben oder dementsprechend softwaretechnisch ins Auszusetzen, da kann man drüber diskutieren. Aber der Punkt, der mich persönlich ärgert, wenn man ein gemischtes Sonos-Setup hat, was bei mir der Fall ist, mit ganz aktuellen Geräten und mit diesen etwas älteren Geräten in Sonos, in der Sonos-Welt oder wie Sonos das sieht, uralt Geräte. Ich sehe es halt nicht so, weil die Geräte, die Play 5 der ersten Generation, in meinen Augen noch hervorragende Produkte sind, ist es so, dass dann auch in diesem gemischten Umfeld die neuen Geräte auch nicht mehr abgedatet werden. Das heißt, wenn ich ja eine gemischte Infrastruktur habe, alte Geräte, neue Geräte, und ich habe mich dafür entschieden, die alten Geräte weiter zu betreiben, laufen meine neuen Geräte auch nicht auf dem neuen Stand. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da. Ich bin gerade am Überlegen, was man dazu sagen soll. Die Problematik, die du hast bei so einem gemischten System, ist einfach, wenn du ein Software-Update oder wenn du Geräte hast, die noch Software-Updates bekommen, die durch so ein Software-Update dann eventuell inkompatibel werden mit den Altgeräten und du kannst die zum Beispiel nicht mehr für Multiraum nutzen, fällt ja eigentlich einer der Nutzungsfaktoren, den du ja vielleicht hast. Nicht jeder muss Multiraum machen, aber es ist ja ein Feature, was sich da durchaus anbietet bei Sonos. Dann kannst du natürlich auch sagen, das Software-Update hat mir meine Installation zu Hause kaputt gemacht. Also jetzt oder ich kann es nicht mehr so nutzen, wie ich es gerne würde. Und das ist natürlich ein Ding, wo Sonos dann sagt, okay, dann können wir gar keine Softwares mehr ausliefern oder aber machen ein Hardware-Upgrade. Kann ich da auch verstehen. Es ist natürlich zwar dann doof für den Nutzer, weil er quasi auf dem letzten Level stehen bleibt. Es ist halt die Frage, was verliert man an Funktionen, die über Updates in Zukunft dann kommen? Ja, und kann man das halt eventuell verschmerzen oder auch nicht? Die Frage ist halt wirklich, wie sieht die Roadmap aus? Ja, was kommt da hinten dran noch? Ich habe da keinen Einblick bei Sonos, weil ich auch selbst keine Geräte habe. Aber dass man dann sagt, okay, dann werden halt alle oder bleiben erstmal alle auf dem Stand so lange, bis halt kein gemischtes Netzwerk beziehungsweise keine Alt- und Neugeräte mehr da sind, kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen, wenn die Gefahr besteht, dass halt ein Software-Update bei neuen Geräten beziehungsweise bei Geräten, die noch mit Update oder die dann noch mit Updates versorgt werden, das eventuell zu einer Inkompatibilität mit den Altgeräten führen kann. Kann man, glaube ich, verstehen, ja, inwieweit das oder was da technisch das Problem ist, ja. Muss Sonos ja dann erklären. Aber wie alt sind denn eigentlich die ersten Sonos 5?
Das kann ich jetzt nicht sagen, aber es kann sein, dass die schon auf die 10 Jahre mittlerweile zugehen, die Geräte. Ja.
Gerade bei Technik ist es ja auch so eine Sache. Ja, man muss ja auch mal nur nach Apple rüber gucken, wie lange unterstützen die Geräte. Und da hatten wir ja auch schon über das ein oder andere gesprochen, das mittlerweile einfach End of Life erreicht hat, ja, wo Software-Updates nicht mehr stattfinden, beziehungsweise wo halt die OS 10-Updates nicht mehr kommen für die Geräte. Und da muss man sagen, okay, so ein Lautsprecher ist mittlerweile auch ein Computer. ist halt nicht mehr wie früher, ja.
Ja, aber man hätte Möglichkeiten finden können, die in irgendeiner Form noch weiter betreiben zu können. Auch, dass man jetzt zum Beispiel ein gemischtes Setup hat. Man hätte sagen können, okay, du gruppierst deine beiden alten Lautsprecher in eine Gruppe und in dieser Gruppe gibt's nur bis zum Stand Mai 2020 deine Softwarefunktion. Alle anderen Lautsprecher befinden sich in einer anderen Gruppierung und in dieser Gruppierung hast du dann die neuen Features drin und diese Gruppe oder diese Lautsprecher werden auf den neuesten Stand abgedatet. Das hätte man irgendwie lösen können, wenn man wollte. Und es ist, ich meine, Sonos baut Produkte, die sehr, sehr langlebig sind, die nach wie vor, ich meine, es ist ein Lautsprecher. Und warum soll man denn halt einen Lautsprecher, der gut klingt und noch funktioniert, nach 10 Jahren entsorgen? Auch ja, wenn es ein smarter Lautsprecher ist mit Features und mit Funktionen und mit Technik drin. Sie haben das begründet, dass die Prozessorarchitektur, die dort drin hängt und die Leistung halt nicht mehr hinterherkommt, was sie gedenken, in Zukunft an Software-Updates dort zu implementieren. Ist ja ein Argument. Nach 10 Jahren kann man auch mal alte Zöpfe abschneiden, aber man muss jetzt nicht so weit abschneiden, dass man die neuen Lautsprecher, die man im Ökosystem hat, mit quasi in Sippenhaft nimmt und sagen, nee, dann ist das mit denen auch nicht möglich, entweder ganz oder gar nicht. Das ist eine unsaubere Lösung und da hätte es bestimmt eine Lösung gegeben, das so zu organisieren. Und so werden auch einige Sonos-Fans vor den Kopf gestoßen. Also ich fühle mich so ein bisschen auf den Schlips getreten und ich bin enttäuscht von Sonos in dem Punkt, obwohl ich sehr großer Fan bin und auch in der Vergangenheit natürlich war. Aber es ist wir haben so einen kleinen Dämpfer verpasst mit dieser Aktion.
Ja, vor allem, du hast ja eben schon gesagt, die Technik geht ja noch. Die macht ja, was sie soll.
Und ich bin mit dem Klang sehr zufrieden und es funktioniert. Und wie gesagt, ich habe da zwei von dem Einsatz von den alten Geräten. Warum soll ich jetzt sagen, ich gebe sie für 30% quasi in Zahlung oder schalte sie dann tot und kaufe mir dann neue Produkte, wenn mir das ausreicht, was mir diese beiden Lautsprecher bieten? Das ist das Problem. Das ist für mich ein großes Problem.
Aber was ja auch schön ist, ja, auf dem aktuellen Stand werden die auch so lange funktionieren, bis die Technik kaputt ist.
Ja, das ist richtig.
Außer irgendein, obwohl, du würdest ja dann gar keine Updates ausgeliefert bekommen, nach dem Stichpunkt, also würde es ja weiterhin funktionieren. Außer irgendein iOS-Upgrade oder so, würde da, keine Ahnung, was kaputt machen, Sonos müsste updaten, aber die Geräte sind ja so alt, beziehungsweise kriegen keine Updates wegen den Altgeräten. Und spätestens dann müsstest du vielleicht was machen. Ja, aber ansonsten auf dem Stand, wie es ist, würde es ja weiter funktionieren.
Ja, man muss halt gucken, wie sich natürlich denn die Features entwickeln, ob es dann halt wirklich irgendwann für mich Sinn macht oder auch für andere Nutzer Sinn macht, abzudaten, zu sagen, die beiden schmeiße ich raus. Und dann das Netzwerk zu aktualisieren oder die Infrastruktur auf den Stand der Dinge zu bringen. Ja. Da muss man mal gucken, was die Features bringen. Wäre ja mal schade.
Welche Features kamen denn die letzten Jahre, die wirklich irgendwo so ein Must-have waren?
Ja, das letzte große Feature für mich war AirPlay. Die AirPlay 2-Unterstützung und die haben sie ja Gott sei Dank auch so durchgezogen, dass es in einer gemischten Umgebung funktioniert. Das geht ja Gott sei Dank, aber halt wie gesagt, die AirPlay 2-Unterstützung, das war für mich ein Must-Have-Feature. Also das ist schon sehr, sehr, sehr sinnvoll.
Die Frage wäre halt, wenn AirPlay 3 kommt und man könnte das über Firmware updaten und es bräuchte kein Hardware-Update und man könnte es über Firmware machen, wärst du natürlich dann raus.
Dann wäre ich raus, ja.
Dann wärst du raus, klar. Das wäre ein Ding, raus. Klar. Aber ansonsten, bis dahin, voraussetzt, es ginge ohne Hardware-Upgrade überhaupt machen. Ja. Aber bis dahin würde ja auch nach wie vor erstmal alles gehen.
Ja, aber wie gesagt, ich bin dennoch so ein bisschen enttäuscht und auch andere Nutzer sind enttäuscht über dieses Vorgehen von Sonos letztendlich. Mhm. Und ich finde auch ein Lautsprecher, ganz ehrlich, hat eine längere, in meinen Augen, sollte eine längere Laufzeit haben als jetzt ein Gerät, was von Performance mehr abhängig ist. Wenn ich mir jetzt einen Laptop kaufe, was 10 Jahre alt ist, dann ist es sinnvoller, das eher abzudaten als einen Lautsprecher in meinen Augen, weil das macht, weil da bin ich auch von der Performance abhängig, wie arbeite ich mit dem Produkt oder kann ich noch aktuell damit arbeiten, aber bei so einem Lautsprecher, da kommt halt Klang raus und ja, und der Klang ist vor 10 Jahren genauso gut wie heute.
Ja, es ist halt immer die Frage, hat der Fünfer noch einen AUX-Eingang?
Der neue und der alte haben beide einen AUX-Eingang,
ja. Ja, also könnte man den ja auf jeden Fall so lange noch betreiben, selbst wenn er im Netzwerk nicht mehr funktionieren würde.
Das weiß ich gar nicht, ob das komplett ohne Softwarefunktion funktioniert, weil Sonos hat ja gesagt, wenn er auch nicht im Netzwerk funktioniert und wenn er nicht über die Software gesteuert wird, wenn man sich halt, dann wird er gar nicht mehr funktionieren. Also sie können ihn ja komplett dann totschalten, das ganze Ding. Mhm. Ja. Und da sieht man natürlich auch wieder, dass solche Produkte, die halt nach Hause telefonieren und die auch von der Infrastruktur leben, die hinter dem Produkt steht, also da ist man auch abhängig, dass die Infrastruktur noch funktioniert und man ist vom Hersteller abhängig.
Das hast du aber bei allem, wo das heißt irgendwo eine Cloud-Anwendung hinten dran steht noch.
Das hast du auch bei Apple. Wenn
wir bei vielen anderen auch. Gerade bei so Billig- oder No-Name-Brands, die eventuell, wie gesagt, so interconnected und so ein Kram anbieten, wo wirklich noch ein Cloud-Service im Hintergrund steht, wo auch der Betrieb von diesem Service abhängig ist. Wenn die Firma irgendwann einen Schalter umlegt, den abschaltet, dann geht auch deine schönste Technik zu Hause nicht mehr. Das ist, da muss man sich auf jeden Fall vorher Gedanken machen, bevor man halt irgendwo halt auch Geld ausgibt.
Ja.
Alles, was irgendwo eine Cloud hinten dran hat, muss man sich zweimal überlegen.
Genau. Aber man kommt ja heute in vielen Dingen nicht mehr drum herum, das ist ja das Problem. Ne?
Ja.
Das ist leider so. Gut, tja, dann lass uns doch mal zu den nächsten beiden Themen kommen. Die Firma Rittersport ist ja sicherlich ein Begriff, ne? Mhm. Okay. Und die sind jetzt schon seit mehreren Jahren daran, eine neue Verpackung, also jetzt nicht vom Design, sondern vom Material her, zu entwickeln. Und sie arbeiten an einer speziellen Papierverpackung. Und da gab es heute auch ein Statement, eine Pressemitteilung oder eine kleine Erklärung in Videoform, warum es halt so schwierig ist, eine ordentliche Papierverpackung für Schokolade zu entwickeln. Das Thema fetthaltiges Produkt, Frische etc. Also da ist halt die traditionelle Folienverpackung, wie sie sie jetzt haben, immer noch in ihren Augen State of the Art zum jetzigen Zeitpunkt. Und sie haben jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Jahre ein spezielles Papier entwickelt, was das in Zukunft ablösen soll. Also was die Folie, die klassische Folienverpackung ablösen soll. Und das ganze Projekt nennt sich Rittersport in Papier, wie praktisch. Und die suchen jetzt Beta-Tester oder Produkttester und man kann sich dort bewerben. Wenn man schnell genug ist, dann ist man dabei und man hat die Möglichkeit, wenn man unter den ersten 500 Bewerbern ist, Rittersport in Papier testen zu dürfen. Und wir packen mal den Link zum Community-Blog von Rittersport in die Shownotes.
Gibt es da Infos zum Testablauf?
Steht alles da drin, aber ich glaube, man soll halt Feedback geben. Das ist wohl, denke ich mal,
wahrscheinlich sehr auch, je nachdem, wie lange die Schokolade dann wahrscheinlich auch liegt. Ich gehe in dem Fall aber mal davon aus, dass du dann eine 5 Wochen alte Schokolade geschickt bekommst und nicht alles auf einmal und 5 Wochen warten musst, weil dann wäre die weg.
Ich weiß es nicht.
Könnt ihr bitte nochmal Testmuster schicken? Ich habe die schon alle aufgefuttert.
Also ich denke mal, das Problem der Haltbarkeit, das konnten die ganz gut selbst testen. Ich denke,
Die Frage ist ja nicht Haltbarkeit alleine, sondern ja auch, wie entwickelt sich der Geschmack für den Verbraucher? Gerade mit, wie gesagt, so einer neuen Verpackung muss ja sowieso auf Verkostung gehen. Haben sie wahrscheinlich schon gemacht. Jetzt werden sie es wahrscheinlich auch gerade im Wege des Marketings, wir reden ja jetzt auch drüber, gerade im Wege oder im Zuge oder als komplementierende Maßnahme halt im Bereich Marketing, machen sie jetzt die Aktion nochmal. Bringt Presse, bringt Berichterstattung, gerade im Zeichen von Umwelt, Schutz, gerade auch Plastik, Folie, Papier als umweltgerechte Alternative zum Kunststoff, wobei die Frage ist, wie recycelfähig ist das Papier, was sie da jetzt haben. Da müsste man sich mal einlesen. Finde ich sehr spannend. Aber gerade im Lebensmittelbereich hast du so viele Auflagen auch, was den Kontakt mit dem Lebensmittel betrifft. Das ist nicht einfach, da eine Alternative, gerade auch zu den zugelassenen Kunststoffen in dem Bereich auf Papierbasis zu entwickeln. Da sind viele Verpackungshersteller dran, auch mit ihren Lieferanten im Papierbereich, da was zu machen. Das waren allerdings, so wie ich es kenne in den letzten Jahren, aber auch wieder ein Verbund. Ja. Du hast da irgendwo noch eine, noch ein, oder das Papier als Träger oder als Außenmaterial und hast nach innen was anderes gehabt. Das wäre mal ganz interessant zu wissen, wie es jetzt da aussieht bei Rittersport, ja, ob sie da wirklich eine rein papierbasierte Lösung jetzt haben. Ja. Mir war es jetzt neu, ich habe das jetzt so nicht mitbekommen. Ich werde mich da auf jeden Fall mal, denke ich, ein bisschen einlesen in das Ganze. Aber ich bin da fest der Überzeugung, dass das mit eine Marketingmaßnahme ist. Du gehst jetzt natürlich mal über die Aktion an die Presse und sorgst da mal für ein bisschen Bewusstsein beim Verbraucher.
Ein bisschen Marketing, ja. Ein bisschen Presse-Bass, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch gut so. Und Rittersport beherrscht das Marketing ja auch sehr gut. Also das, was sie marketingtechnisch betreiben und wie sie sich im Netz präsentieren mit ihren ganzen aktuellen Schokoladendesigns, die natürlich teilweise auch nicht so umgesetzt werden, aber wie sie halt auf Instagram sich präsentieren und auch aktuelles Zeitgeschehen in ihren Schokoladendesigns mit aufnehmen und das verbreiten in ihren, wenn sie ihre Covers da raushauen oder die Schokoladencovers raushauen, die wissen schon, wie man interessantes Marketing betreibt. Und dieses Frontdesign von der Rittersportverpackung ist ja ikonisch, sage ich jetzt mal. Die sieht ja schon seit Jahrzehnten gleich aus. Da hat sich ja nicht viel verändert. Und das mit dieser Papiergeschichte ist natürlich auch eine Zeitgeistgeschichte, umweltfreundliche Verpackungen, und das wird gut aufgenommen, das Thema, und somit auch ein Marketinginstrument, klar. Warum nicht?
Ja, es ist halt die Frage, inwieweit kann die Verpackung zum Beispiel auch in den Papiermüll? Wie weit ist die recycelbar? Ja. Weil wenn man mal überlegt, ein Papiertaschentuch ist auch kein Papierabfall. Nach Benutzung gehört das in den, in den
gelben Sack.
Nee, nicht gelber Sack, sondern Hausmüll.
Restmülltonne.
Da gehört das hin. Ja. Gerade auch, weil ja in den letzten, oder was in den letzten Jahren, aber seit, es wurde ja lange darauf hingearbeitet, dass sich ein Papiertaschentuch beim Schneuzen nicht auflöst. Ja. Beziehungsweise es auch relativ fest bleibt, ja. Genauso wie Küchenpapier, beziehungsweise, wie nennt sich das?
Krepppapier,
dieses Haushaltspapier da, anstatt Handtüchern, ja, genauso, ja, soll ja auch reißfest sein, auch wenn es nass ist, ja, soll ja nicht irgendwie dir, ja, kaputt gehen. Das sind alles natürlich Sachen, die es einem im Recyclingablauf nicht einfach machen, ja, weil normalerweise soll sich die Zellulose, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommt, ja, auflösen, ja, damit die halt wieder zum Brei verarbeitet werden kann und dann eher in die Papierproduktion gehen kann. Und das hast du halt bei vielen Papiersorten, oder nicht, was weiß, bei vielen, aber bei einigen Papiersorten oder je nach Anwendungsfall, hast du einfach nicht diesen einfach zu recycelnden Ablauf hinten dran wieder. Und da wäre es halt, wie gesagt, bei der Verpackung, was jetzt Schokolade betrifft, wirklich sehr spannend zu wissen, haben die da irgendwo einen Durchbruch gehabt. Ja. Bin jetzt so tief in der Materie, gerade im Papier nicht drin, weil ich ja hier eigentlich mit dem Kunststoff seit Jahren verheiratet bin. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, gerade weil das ja auch wieder als Alternative zur Folie ja auch bei unseren Kunden durchaus ein Thema ist, weg oder weniger Kunststoff halt in Zukunft in der Verpackung zu haben. Von daher schon mal ein sehr interessantes Thema.
Ja, ja. Und mir ist auch gerade eingefallen, dass relativ zeitgleich, also es war ein paar Wochen vorher, wo die Neuigkeit rumging, dass die Firma Frosta, die mit den Fertiggerichten, auch an Papierbeuteln arbeitet. Da war das Gleiche, was mir jetzt so aufgefallen ist.
Genau, und die haben da auch ein Problem, was halt das Tiefkühlen betrifft, was den Kontakt mit Lebensmitteln betrifft. Das haben die noch nicht gelöst, ja. Da sind die auch noch mit ihren Lieferanten dran.
Aber sie sind halt am Entwickeln, da was auf den Markt zu bringen.
Ja, klar, weil die Leute oder der Verbraucher will weniger Kunststoff. Und wir haben uns die letzten Wochen auch hier privat sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, wo wir mal wirklich beobachtet haben, wie viel Kunststoff wir denn wirklich wegwerfen im Prinzip. Der halt über Einmalverpackungen, ja, egal im Lebensmittelbereich oder in anderen Bereichen halt anfällt. Und das ist schon einiges, ja, wo wir früher immer gesagt haben, guck mal beim Nachbarn, ja, die Säcke, die da rausstellt. Klar, wir haben weniger Säcke, wir sind ja auch nur ein 2-Personen-Haushalt, aber selbst da, wenn du das dann mal anguckst, was da anfällt, ist schon nicht ohne, ja. Da ginge auch noch durchaus weniger, ja. Und das, wie klar, gesagt, das über die ganze Bundesrepublik gerechnet. Ja, wobei klar, der Trend ja eigentlich nach wie vor ein anderer ist. Ja, es wird ja immer mehr. Nach wie vor, ja, wird die Kunststoffmenge gerade im Lebensmittelbereich ja immer mehr. Von daher ist es, ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, ja.
Absolut. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade die Marke Milka ein, die haben ja vor Jahren ihre Verpackung auch gewechselt. Die hatten früher Staniolpapier und dann hatten sie Papier drumherum. Also es war so eine Zweierverpackung mit ihrer Schokolade. Und dann sind sie komplett auf Folie gegangen und haben halt das Ding nur einmal verpackt, nur halt in dieser Folie. Aber ganz früher war es auch Papier. Ich weiß nicht, warum sie von dem Thema weggegangen sind. Also warum sie sich wahrscheinlich, weil Aluminium und Lebensmittel auch nicht so eine gute Kombination ist. Vielleicht sind sie deswegen weggegangen vom Staniolpapier.
Produktionsabläufe und Geld. Ja. Du hast im Prinzip das Produkt, was direkt, also was du nur einmal anpacken musst zum Verpacken. Mhm. Und es ist günstiger.
Ja.
Also unterm Strich geht es eigentlich nur ums Geld.
Ja,
wie die so sparen mit der Verpackung Geld. Plus, du hast natürlich die Vorteile noch, die eventuell die Folie halt bietet, was den Bereich Hygiene, Lagerung, ja, etc. betrifft. Das ja, aber im Endeffekt sind es halt die Prozent, ja, die du halt nochmal sparen kannst in der Verpackung. Plus nochmal das, was du halt wirklich auch machen kannst in Bezug auf Produktpräsentation. Wenn du mal überlegst, wie früher eine Verpackung ausgesehen hat, wie farblich oder wie optisch das mittlerweile auch mit der Verpackung gemacht werden kann. Wenn du mal überlegst, dass auch wenn heute Flaschen, wenn du da Plastiketiketten drauf hast oder so, ja, die Entschuldigung, was früher ja auch entweder eine Glasflasche war, wo du heute auch Kunststoff hast, was eine Papieretikette war, wo du heute auch Kunststoff hast. Ja.
Ja, obwohl es ja noch einige Hersteller gibt, die noch Glasflaschen anbieten, also noch parallel zur PET-Flasche.
Was aber auch wieder schwierig wird, gerade im Bereich Softdrink, noch nicht mal jetzt unbedingt alkoholische Getränke, weil da auch gerade im Bierbereich, oder sagen wir mal im Alkohol, gerade was Bier betrifft, Glasflasche immer noch eigentlich mit auch so eine gewisse Qualität mit rüberbringt.
Ja.
Eine Plastikflasche im Bierbereich, das ist genauso wie Schraubverschluss früher oder Plastikkorken bei Weinflaschen oder Sektflaschen früher immer so dieses Billig-Image hatte. Wobei das gerade im Weinbereich mit den Schraubverschlüssen in den letzten Jahren auch besser geworden ist. Aber wie gesagt, da in dem Getränkebereich ja, genauso Wasser, ja, auch noch ein recht hoher Anteil an Glasflaschen. Aber gerade im Softdrinkbereich, wo hast du da außer im Gastronomiebereich noch Glasflaschen?
Stimmt, fällt mir jetzt auch nichts ein. Nee. Also wie gesagt, Mineralwasser gibt es ja viele, die noch parallel in Flaschen anbieten. Mhm. Gerold Steiner zum Beispiel ist noch ein ganz großer Verfechter von Glasflaschen. Aber sonst fällt mir da auch nichts ein im Softdrinkbereich. Das stimmt, das ist alles.
Wobei da aber auch wieder zu sehen ist, alles, was jetzt das Handling zum Endverbraucher betrifft, ist natürlich Kunststoffflaschen, alleine was das Gewicht betrifft, wesentlich einfacher zu handhaben als eine Glasflasche, als eine Kiste mit Glasflaschen. Ja. Ist ein Argument, ja. Was ich, wie gesagt, bei Glas oder bei Wasser noch nicht so. Ja, wie gesagt, da ist der Trend noch ein bisschen anders oder noch nicht so stark wie jetzt bei Softdrinks. Aber guck dir doch alleine mal hier unseren Coca-Cola-Konzern an. Wo kriegst du denn da noch Glasflaschen? Und selbst da muss man mal gucken, der Trend geht da ganz klar hin zu den 1,5-Liter-Flaschen.
Ja, allerdings, was mir auffällt, diese ganzen Hipster-Marken, ich sag jetzt mal Fritz Cola, Bionade, ja. Die werden in diesen kleinen 0,33er sind das, glaube ich, da werden viele Glasflaschen noch angeboten. Bei Bionade ist es so, dass es, glaube ich, noch parallel existiert. Da gibt es Plastik- und Glasflaschen. Mhm. Ja. Aber das sind auch diese Hipster-Marken, Fritz Cola, Afri-Cola, Club-Cola, alles so diese, ja. Diese, ich sag mal so, diese kleinen Randgruppenerscheinungen, obwohl bei Afri-Cola.
War Afri-Cola nicht jahrelang mal weg vom Markt und kam erst wieder?
Ich glaube, die kamen wieder.
Oder war das eine andere Cola? Irgendeine Cola?
Oder war das entweder ja. Afri-Cola oder Bluna? Eins von beiden. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Afri-Cola kam wieder, ja.
Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, mir schmecken, egal was für ein Getränk, schmeckt mir es aus der Flasche, oder aus der Glasflasche, nach wie vor besser. Ich bilde mir ein, da einen Unterschied schmecken zu können.
Ja.
Und mir schmeckt es da nach wie vor einfach besser, ja, wenn es aus der Flasche kommt, gerade wenn es eine frische Flasche ist. Ja, oder die klar. Flasche zum ersten Mal aufmachst und da entsprechend die Kohlensäure auch in dem Produkt noch drin ist. Und ich bilde mir ein, da einen Unterschied schmecken zu können zwischen Glas, PET oder auch Dose. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, keine Ahnung.
Das kann Einbildung sein, aber ich meine, das ist auch so. Also ich empfinde das genauso. Gut, jetzt haben wir uns aber ganz lange an Verpackungen festgebissen.
Ja, Entschuldigung dafür, ja.
Gut, jetzt noch ganz kurz eine andere Sache, wo wir gerade bei Milka waren. Wir haben heute zwei Schokoladenthemen in der Sendung. Die Lila Pause kommt wieder und das ist auch ein Kult-Schokoladenriegel. Das sollte man gar nicht meinen. 1986 das erste Mal erschienen und 2007 aus den Regalen verschwunden. Und dieses Jahr erlebt dieses Produkt ein Comeback. Ja, die Lila Pause.
Ging an mir total vorbei. Die gab es nicht mehr?
Nein, 2007 ging sie vom Markt.
Aber nicht wie bei Reide oder so?
Die ging komplett vom Markt. Das Branding oder die Sorte Lila Pause ging 2007 vom Markt. Vielleicht verwechselst du das mit Nocini, weil Nocini gab es weiterhin. Hat eine ähnliche Bauform, ist aber was ganz anderes.
Ja, aber andererseits auch da wieder, wenn du mal überlegst, alleine so Sachen wie zum Beispiel Knoppers.
Knoppers hat sich weiterentwickelt.
Gibt es
Knoppers-Riegel?
Genau, in welchen Formen du Knoppers mittlerweile alles kriegst.
Ja.
Das war ja auch so ein Ding, war das der böse Nestle oder Mars-Konzern, der damals ja auch angefangen hat, aus seinem Mars, der da auch angefangen hatte, okay, du hattest dein Mars-Riegel, ja, dann gab es das auf einmal, oder irgendwann gab es das ja auch mal als Ei, oder gibt es ja als Eis, dann gab es das, glaube ich, auch als Brotaufstrich mal eine Zeit lang.
Es gab es sogar zu trinken, als Drink.
Genau, als Drink. Freunde.
Ja.
Gab es das nicht sogar mal als Cerealien-Dings irgendwas?
Oh, garantiert. Das weiß ich jetzt nicht, ganz übel. Aber es gab ja auch diese ganzen Sachen, Snickers, Bounty, genau. Das gab es alles als Aufstrich, als Drink und
als Snickers, Eis finde ich natürlich schon sehr gelungen. Ja,
Snickers als Eis ist schon interessant, muss ich zugeben. Und dann gab es ja auch das Phänomen, dass sie genau dieses Branding oder diese Namensgebung dann auch an McDonald's in ihre McFlurries verkauft haben. Da gab es ja dann das McFlurry Bounty und oder Dime gab es auch als McFlurry, wo sie dann einfach kleingehäckseltes Dime da reingehauen haben. Ja, also das hat sich dann auch lange gehalten, dieses ganze Phänomen. Aber wo du gerade sagtest, Knoppers als Riegel, dann haben die anderen Hersteller nachgezogen. Es gibt jetzt auch Hanuta als Riegel. Also ist das, die ziehen jetzt alle am gleichen Strang und machen jetzt ihre Knusperschnitten jetzt auch als Riegel. Ja. Aber okay, jetzt.
Genau.
Und wie gesagt, schönsten Pausen sind lila. Das war der Werbeslogan von Milka 1987 und es kommt jetzt halt wieder. Mal gucken.
Ja, wobei das, für die macht das schon Sinn, das zumindest mal auszutesten, wie der Markt das aufnimmt. Es sind so viele, in Anführungszeichen neue Sachen, beziehungsweise andere Formen von bestehenden Sachen auch jetzt die letzten Jahre auf den Markt gekommen. Warum sollte das nicht funktionieren können? Es ist eine bekannte Marke, es ist ein bekanntes Produkt. Ja, also raus damit. Warum nicht? Ja,
sehe ich genauso. Gut, dann lassen Sie uns aber wirklich mal aus dem Food-Bereich in den Technik-Bereich gehen, sonst wäre das heute eine sehr
foodlastige... Technik für Food?
Ja, ja. Der Löwe, der brüllt wieder. Oder sagen wir mal so, ist das kleine Kätzchen, das fängt langsam an, sich zu entwickeln. Oder das wird jetzt wieder aufgepäppelt.
Das Maunzwingel.
Um jetzt in der Tieranalogie zu bleiben. In der kleinen Stadt Kronach war ja die Firma Löwe zu Hause. Und die hatten ja Insolvenz angemeldet. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, in welchem Jahr das war. Ich glaube, das müsste 2018 gewesen sein. Oder 2017. Kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Aber zumindest hat sich im letzten Jahr ein Investor gefunden, der das Unternehmen jetzt aufgekauft hat. Und das ist die Firma Skytech. Und Skytech ist aus Osteuropa, ein osteuropäisches Unternehmen, was im HiFi-TV-Bereich, Multimedia-Bereich einige Untermarken hat und sich als Dachmarke präsentiert sozusagen. Und sie haben verschiedene andere Brandings noch im Portfolio und unter anderem jetzt natürlich auch die Firma Löwe. Sie haben in Kronach jetzt wieder begonnen, neu zu starten. Sie haben jetzt 45 neue Mitarbeiter eingestellt, haben wieder neues Firmengelände mit 25.000 Quadratmeter angemietet und sie starten jetzt wieder durch, werden jetzt ab April wieder bewährte Produkte, die noch sozusagen bestehen, weiter produzieren oder bestehende Löwe-Produkte. Also aus der alten Serie oder aus dem aktuellen Entwicklungsstand heraus noch weiter zu produzieren. Also einige davon werden aber auf der IFA 2020, also in diesem Jahr, neue Produkte zeigen aus der neuen Entwicklung, aus dem neuen Management heraus. Und sie werden auch ganz neue Audioprodukte präsentieren. Also eine komplett neue Audiosparte. Und das werden wir dann auf der IFA 2020 sehen. Bin ich sehr gespannt. Und vor allen Dingen, wie sie es schaffen, Löwe, ich sag mal, auch wieder auf den Stand der Dinge bringen. Und ich hoffe mal, auch diese bekannte Qualität und auch dieses Premium-Produkt wird auch weiterhin von der Firma Skytech so fortgeführt. Und nicht, dass das jetzt einfach nur so ein Label wird, wie es früher bei Grundig, also wie es bei Grundig war. Da haben sie auch damals wirklich gute, hochwertige Produkte entwickelt und dann hat es ja irgendwer aufgekauft und dann wurde aus Grundig mehr oder weniger so ein Billig-Label. Und ich hoffe nicht, dass das mit Löwe auch passiert.
Ja, da müssen wir ein bisschen mehr über die Firma wissen. Ne?
Ja, die halten sich auch so ein bisschen bedeckt, was Skytech nun so richtig ist. Oder ich habe auch nicht so viel darüber herausgefunden.
Ich hatte ja schon die Befürchtung gehabt, dass, wie gesagt, quasi nur der Name gekauft wurde und dann irgendwie auf eine Produktreihe dann der Name geklebt wird. Dass sie natürlich vor Ort da weiterhin oder jetzt die Produktion wieder aufnehmen wollen, ist ja schon mal sehr schön. Man muss wirklich mal gucken, was da jetzt kommt. Ja.
Ja, ich meine, es ist ein positives Zeichen, dass sie die Produktions- und Entwicklungsabteilung wohl in Kronach lassen wollen oder einen Großteil dessen in Kronach lassen wollen und da weiter produzieren wollen. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht das jedenfalls so aus. Es kann natürlich auch sein, dass sie das in verschiedene Produktionsstätten auslagern, das weiß man nicht, aber 45 Leute, die eingestellt sind, das ist natürlich auch nicht viel, aber mal sehen, was jetzt weiterhin passiert. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ist auf jeden Fall ein Label, was man am Leben halten sollte und das ist auch ganz gut, dass das so passiert, finde ich.
Ja.
Gut. Schauen wir mal. Gut, und jetzt kommen wir zu den Apple-Themen und eine Seite, die hoffentlich auch lange am Leben bleibt. Ich muss mal gucken, ob die noch lebt. Das ist das Apple Archive. .org. Ah, sie existiert noch. Ich habe gerade mal drauf geguckt. Hast du dir die Seite schon mal angeguckt?
Ich kenne die Seite, ja.
Okay, und da hat sich der Sam Henry Gold, das ist der Betreiber der Seite, sehr, sehr viel Mühe gemacht und hat eine Seite aufgestellt, wo im Moment sich weit über 1000 Dokumente befinden, in mühsamer Kleinarbeit zusammengefasst, Videos, Werbevideos, Prospekte, Keynotes, alles rund um Apple. Es beginnt im Jahr 1977 und geht dann halt aufwärts. Auch die Suchfunktion ist extrem gut gelungen. Also es ist eine wahre Fundgrube an Apple-Dokumenten, Unterlagen, historischen Ereignissen für alle diejenigen, die sich dafür interessieren und auch so ein bisschen in der Geschichte von Apple unterwegs sein wollen, die sollten sich unbedingt applearchive.org anschauen. Und vielleicht sollte man sich von einigen Dingen ein Backup machen. Ich glaube, Apple könnte vielleicht was dagegen haben. Ich weiß es nicht. Also ich habe so ein Bauchgefühl, dass Apple das nicht so prickelnd findet. Na, mal gucken, wenn die Anwälte dort anklopfen.
Ja, glaube ich jetzt eigentlich eher weniger.
Weiß ich nicht. Es beschleicht mich da ein negatives Gefühl.
Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass das Gefühl dich trübt.
Ja, ich hoffe es auch. Ich habe mir von einigen Dingen schon ein Backup gezogen, speziell von einigen Videos. Da habe mir so mein eigenes Archiv aufgemacht. Gut, dann kommen wir zur Kategorie Smart Home zurück. Da waren wir vorhin ja schon, aber lass uns mal zurückkehren. Die Firma Eve hat jetzt einen Wassersensor vorgestellt, also einen Wassermelder, der also ein Sensorkabel am Hauptschalter hat oder am Hauptstecker hat. Und er kann dementsprechend Wasserschäden, Wasserlecks melden, ist HomeKit-kompatibel und ist jetzt vorbestellbar. Also speziell denke ich mal, es ist interessant, wenn man jetzt das Ding im Keller stehen hat, wo eine Waschmaschine steht und den in der Nähe der Waschmaschine platziert und sieht, okay, meine Waschmaschine macht Stress, läuft aus in irgendeiner Form. Das, denke ich, ist so ein klassisches Anwendungsszenario für das Ding. Und wie gesagt, HomeKit-kompatibel und ist vorbestellbar ab dem 11. Februar lieferbar, kostet stolze 79,95. Ja, ist halt auch bewährte Eve-Qualität, sagen wir es mal so. Gut, und dann gibt es eine Neuigkeit aus den Niederlanden. Die Firma Robin, die hat jetzt ihre Pro-Line-Serie vorgestellt. Die gibt es schon etwas länger, aber jetzt gibt es ein Firmware-Update. Pro-Line ist eine Videoklingel, die ist quasi out of the box komplett sofort einsetzbar, dementsprechend ein Aufputzgerät. Die war im Vorfeld schon HomeKit-kompatibel und jetzt gibt es ein HomeKit Home Secure Update, also dass das Ding auch in der Wolke Aufnahmen speichert. Und es ist die erste Türklingel, Videoklingel, die HomeKit Secure Video unterstützt. Und bestehende Geräte, die jetzt also schon installiert sind, die werden dann halt mit dem Firmware-Update versorgt, dass sie das können. Und Geräte, die jetzt ausgeliefert werden, die haben dementsprechend das Ding schon an Bord oder die Firmware-Version. Falte ich für eine schöne Idee. Mhm. Preislich mit 600 Euro. Ja, ja. Ist schon ein Invest. Aber ist halt auch Metall und sehr hochwertig vom Erscheinungsbild. Ja. Dann geht's weiter mit Lego. Lego hat ein neues Set vorgestellt, nämlich die Internationale Raumstation. Die genaue Modellnummer ist 21321 und auch ab jetzt vorbestellbar und sogar verfügbar, glaube ich. Und was mich da extrem positiv gestimmt hat, war jetzt nicht die Tatsache, dass es die internationale Raumstation von Lego gibt, sondern der Preis.
Ja, genau. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, die haben sich verschrieben. Ja.
Nee, ich habe das nochmal quer gecheckt. Ich habe jetzt hier mal verlinkt auf den internationalen Shop, liegt jetzt bei $69,99 und finde ich für das Modell und in dem Umfang super günstig.
Günstig, ja, genau.
Ja. Und dass ich das mal sagen würde von einem Lego-Produkt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Deswegen ist das...
Mein erster Gedanke war, da fehlt irgendwo eine Ziffer.
Wenn man sich zum Beispiel einige Star Wars Sets anguckt, die teilweise 800 Euro kosten, ja, mag man das denken, aber die kann man jetzt auch nicht vergleichen, nicht von der Größe her und auch nicht von der Bausteinanzahl, ganz klar, aber trotzdem,
und ich hätte nicht gedacht, dass die Lizenzgebühren her.
Ja,
das kommt auch nochmal dazu, ja.
Genau, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Ding 69 Euro kostet. Ja. Also wo ich das Ding in der Pressemitteilung gelesen, also wo ich die Pressemitteilung durchgelesen habe, dachte ich, naja, 199 Euro wird es schon kosten. Das war so mein erster Gedanke. Also ich habe mit 200 gerechnet.
Auf jeden Fall mehr, als da steht, ja.
Ja, und das ist
sehr okay. Äußerst positive Überraschung, ja. Ich war schon versucht zu bestellen und dann habe ich gedacht, wo willst du das überhaupt hinstellen? B, ja, die Katzen würden es wahrscheinlich, hätten da auch ihren Spaß dran. Und C, was würde deine Frau dazu sagen? Ne?
Och, wer weiß. Ja. Ja. Man kann es ja auch in der Verpackung lassen. Nicht zusammengebaute Lego-Sets haben sowieso dann später einen höheren Wert letztendlich. Ne?
Ja, wenn, dann willst du ja bei bauen, ne?
Ja, es gibt Leute, die kaufen sich Lego-Sets als Wertanlage. Gibt es wirklich? Gibt es eine ganz große Szene, die das wirklich nur in der Verpackung lässt und das als Wertanlage anschafft?
Bei manchen gerade Star Wars-Bausätzen okay. Bei der ISS jetzt?
Na, generell bei einigen Lego-Produkten ist es der Fall. Man mag es kaum glauben. Also da gibt es Preissituationen. Bei simplen Lego-City-Produkten, speziell auch diese Eisenbahngeschichte, weil die werden ja immer wieder erneuert und verändert, da steigen die Preise von Jahr zu Jahr, je älter das Eisenbahnset ist. Das ist der Wahnsinn. Ich habe das letztens beobachtet, wo ich mich da so ein bisschen umgeschaut habe, was sich da bewegt, das ist der Wahnsinn. Aber okay. Dann lass uns einen harten Cut machen, von Lego wieder zu Apple wechseln. Hast du das gelesen, was Apple gerade plant mit ihrer Podcast-Geschichte, mit ihren Originals?
Nein.
Okay. Sie planen noch zusätzlich zu ihren TV-Serien begleitende Podcasts zu produzieren. Also so nach dem Motto Behind the Scenes, Interviews mit den Schauspielern, mit dem Kameramann, mit dem Regisseur etc. Und das dann zusätzlich zu ihren Serien auszuliefern. Ich sage jetzt mal, Morning Show bietet sich da ja an, dass man da nochmal einen Podcast zu produziert, parallel zu der Serie. Das hat ja HBO auch positiv vorgemacht und das war ja auch sehr erfolgreich. Fällt mir jetzt gerade ein, dass das bei HBO auch ein interessantes Marketinginstrument ist. Und so plant das derzeit wohl auch Apple, was aus gut informierten Kreisen herausgekommen ist. Und es gibt wohl auch schon Gespräche mit großen Podcast-Produzenten in den Staaten, die das Ganze anleiern wollen oder die halt in den Gesprächen oder in Gesprächen mit Apple sind, um das zu starten. Bin ich gespannt.
Vor langer, langer Zeit in einer Galaxis weit, weit entfernt, habe ich mich sowieso schon gefragt, warum Apple nicht viel früher eventuell exklusiven Podcast-Content angeboten hat. Wenn man überlegt, wie das alles angefangen hat, gerade bei Apple mit dem Bereich Podcast, wie sehr sie da eigentlich auch hinten dran gestanden haben, iTunes, ja, GarageBand, ja, also die alte Version war ja oder ist nach wie vor eigentlich mit eines der Tools, ja, um einfach Podcasts auch mit Kapitelmarken produzieren zu können, ja. Von daher, wie gesagt, frage ich mich eigentlich schon seit längerem, warum Apple nicht den Weg geht und iTunes exklusiven Podcast-Inhalt anbietet. Gerade nachdem Spotify, Amazon und wie heißt der andere Bude, da ja...
Audible ist ja Amazon, ne? Deezer zum Beispiel, Deezer macht es ja auch.
Die ja auch wirklich eigenen Content produzieren, beziehungsweise sich Formate eingekauft haben. Wo übrigens in einem der letzten Podcasts von, sag mal, ach, jetzt habe ich den, siehst du, jetzt ist mir der Titel entfallen. Der Herr Melzer.
Fiete Gastro,
genau. Nachdem da ja auch das Thema oder dieses Thema kurz aufkam, nicht lange breit getreten wurde, aber auch mal kurz aufkam, warum, oder es wäre doch eine Möglichkeit, ja, und möchte die jemand nicht exklusiv einkaufen, bla bla bla. Wie gesagt, ich frage mich das schon länger. Gerade mit iTunes, auch was eventuell Bezahlmodelle betrifft, ja, wenn es zum Beispiel pro Podcast hätten machen wollen, wäre ja das Backend alles schon da. Ja, da hätte man schon was machen können. Von daher denke ich, haben sie es ein bisschen verschlafen. Ich wüsste auch gerne, ob sie selbst auf die Idee kamen oder ob der ein oder andere, gerade große Anbieter, ja, beziehungsweise Produzent von Podcasts in Staaten da nicht vielleicht mal angeklopft hat und das Thema da angesprochen hat, könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Mal gucken, was bei rauskommt. Könnte sich in oder würde sich in Apple Music eigentlich auch anbieten, dass man da dann erfinden, wie gesagt, einfach eine Sektion mit eigenen Podcasts halt noch anbietet. Die Frage ist, welche Formate, ja.
Ja, im Moment sieht es halt so aus, dass es zurzeit darum geht, das begleitend zu ihren TV-Serien anzubieten und das als Marketinginstrument zu benutzen. Das liegt ja auf der Hand, dass man das so macht.
Ja, aber das, damit werden sie nicht viel Erfolg haben können.
Ja, es ist ja bei einigen Anstalten, ich sag mal, eben sagte ich HBO, das ist jetzt so das, was mir spontan anfällt, ein erfolgreiches Instrument. Aber ich sag mal so, unter Originals verstehe ich ein bisschen was anderes. In meinen Augen hören da noch andere Sachen dazu. Aber vielleicht ist es erstmal ein Testballon, wie es ankommt und was man daraus machen kann. Ne? Muss man halt sehen.
Klar, exklusiver Content, gerade wenn man in-house über eigene Formate hat, wo man nicht zusätzlich nochmal Geld ausgeben muss, um sich ein Format einzukaufen, sondern es wirklich nur um die Zweitverwertung eventuell geht oder aber um eine zusätzliche um zusätzliche Inhalte passend zur Fernsehserie zum Beispiel noch zu transportieren. Okay, ja, das ist eine Sache, die kann man in-house machen. Da muss man, bezahlt man die Produktion, ja, die Leute, die halt das dann machen. Okay, ja, ist relativ günstig auch zu machen. Im Prinzip eine Zweit- oder eine Parallelverwertung dazu. Okay. Aber ja, die Problematik, die du da hast, wer wird sich dafür interessieren? Zum Großteil Leute, die dann wahrscheinlich eh schon das Abo haben, um die Serie gucken zu können, ja, die dann noch weiter Infos dazu haben wollen oder ergänzende Infos oder aber aus dem Universum heraus, ja, nochmal Infos oder ein neues oder ein anderes Format zu bekommen. Eventuell den ein oder anderen Hörer, der sich vielleicht verspricht über den Podcast, den er vielleicht auch kostenlos bekommen kann, ja, über Apple Music, sich zu informieren, ob eventuell, wie gesagt, die Fernsehserie was für ihn wäre und der vielleicht da nochmal Geld ausgibt. Aber so viel kann ich mir da nicht vorstellen. Also was, die müssten, wenn dann schon Podcast oder Original-Podcast-Formate haben, mit Content, der am besten oder im besten Fall schon sich sein Publikum erarbeitet hat und da auch wirklich dann ein reines Podcast-Format, ja, und nicht irgendwie so eine Zweit-, Drittverwertung oder sowas, ja. Aber das bedeutet natürlich auch wieder, du musst extern zukaufen, ja, du konkurrierst in dem Fall dann eventuell mit Amazon, mit Spotify, ja, oder auch mit anderen, die halt in dem Bereich schon arbeiten, beziehungsweise noch nicht mal unbedingt mit den Großen, aber auch mit Podcast-Netzwerken, die sich eventuell auch jemanden einkaufen wollen, ja, weil er, keine Ahnung, im Fernsehen, im TV, im Radio sich eventuell schon eine Hörerschaft erarbeitet hat und dann da halt jetzt das Format Podcast für sich angehen will. Oder aber man trägt ihm die Idee am Podcast halt ran, ja, und sagt hier, du brauchst nur vors Mikro kommen, den Rest machen wir, ja. Aber ob das Apple dann machen will, ist die andere Frage, ja.
Ja, also die Möglichkeiten hätten sie dazu, keine Frage. Aber wenn man das
Geld hätten sie dazu, auf jeden Fall, ja.
Das ist keine Frage, das hätten sie. Aber wenn man jetzt das Ganze weiterspinnt, irgendwann wird ja auch der Zeitpunkt sein, dass viele Kunden aus dem kostenlosen Apple TV Plus rausfallen, dass das Jahr rum ist und dass sie sich entscheiden müssen, mache ich jetzt weiter mit Apple TV Plus oder nicht. Und dann muss ja auch irgendwo auch diese Marketingmaschinen anlaufen. Und wenn man jetzt sagt, okay, man produziert parallel dazu Podcasts, die kostenlos sind, die vielleicht neugierig auf die Serie machen, um vielleicht wiederum Hörer dementsprechend auch als Zuschauer zu gewinnen für die Serie. Das wäre ja auch die, vielleicht ist das auch ein Ansatz, den Apple verfolgt. Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. Wäre auch eine Möglichkeit. Was mir jetzt auch spontan einfällt, es gibt ja zum Beispiel dieses Format auf Apple TV, Oprahs Buchclub oder Book Club oder wie das Ding auch heißt. Da wird über Bücher gesprochen, da werden dementsprechend, glaube ich, auch die die Schriftsteller vorgestellt und auch die sind, glaube ich, auch im Interview. Das wäre nach meiner Meinung auch ein Format, was man parallel, so wie es ist, als Podcast ausliefern könnte, als Zweitverwertung, also eine reine Hörfassung draus machen. Vielleicht gibt es da auch parallele Formate, die man sowohl als Podcast ausliefern kann, auch als Videoformat, dass man da sozusagen zwei Distributionswege hat oder zwei Darreichungsformen hat. Mhm. Denkbar. Naja, ich finde, es ist auch viel zu spät für Apple, wie du es schon sagtest, in diesen Markt einzusteigen. Das hätten sie viel früher machen müssen.
Zu spät, zu spät nicht. Ich frage mich halt, warum nicht schon früher?
Definitiv. Apple ist das Unternehmen, was iTunes auf den Markt gebracht hat und was das Podcasting quasi oder ein Treibkeil der Podcast-Geschichte war und ist. Und da hätten sie eigentlich früher mit anfangen müssen.
Was eigentlich der erste zentrale Dienst war, der Podcasts angeboten hat, der dir eine Plattform angeboten hat, ja, deinen eigenen Podcast kostenlos zu vertreiben, beziehungsweise den RSS-Feed dazu. Ja, du hast ja dein eigenes Hosting gemacht, aber du hast auf jeden Fall quasi dein Telefonbuch gehabt, dein Katalog für Podcasts gehabt. Mhm. Sie sind nach wie vor, gerade was Charts betrifft oder was überhaupt generell Angebote betrifft, mit eins der Verzeichnisse, ja, was ja auch von vielen Podcast-Playern als Katalog quasi genutzt wird. Zusätzlich zu anderen halt noch, aber es ist nach wie vor eigentlich noch die Anlaufstelle. Das ist auch gerade die iTunes-Platzierung ist nach wie vor, vor allem im US-Bereich, auch mit ein Ding, wenn es darum geht, halt in Bezug auf Erfolg, Reichweite, Platzierung von Werbung und wie viel kann ich dafür nehmen. Sind die auch immer noch mit dabei, wenn es da um Metriken geht, ja.
Ja.
Wie gesagt, iTunes-Charts mit einer der Charts überhaupt. Ja, von daher, warum da noch nichts an Original-Content drin ist oder noch kein exklusiver, sagen wir mal, kein exklusiver Content da ist. Ich denke mal, es widersprach auch so ein bisschen der Auffassung von Podcasts bei Apple. Ich glaube, lange, lange Zeit waren sie der Meinung, wir haben hier zwar mit iTunes die Anlaufstelle, um Podcasts zu konsumieren, um unseren Kunden halt, wie gesagt, das zentral anbieten zu können, ja, und auf ihre Geräte, wo sie es gerne hören wollen, halt ausliefern, sei es am Mac, sei es auf dem iPhone oder auf dem iPad. Oder aber auch auf anderen Geräten, ja, die halt auf das Verzeichnis zugreifen oder auf den RSS-Vertrieb halt zugreifen können. Wie das im Hintergrund ist, ja, oder wo es gehostet wird, ist uns halt vollkommen Banane. Die Leute müssen es auch nicht unbedingt mit iTunes, sondern können auch direkt zum Anbieter gehen, können es da hören, aber sie haben es vielleicht bei uns gefunden. Ich denke, die wollten da keinen, ja, im Englischen ist es der Walled Garden, ja, die wollten da halt nicht irgendwie, oder die wollten es halt offen halten. Auch das, was ja viele deutsche Podcaster halt auch propagieren, ja, die ja gerade in Bezug auf Exklusivität da ja gerne von Teufelswerk sprechen, ja, wollte es Apple, glaube ich, offen halten, deswegen kann ich mir vorstellen, warum sie es bis jetzt noch nicht angegangen sind, auch gerade was jetzt Monetarisierungshilfe eventuell für Podcasts betrifft, weil du gerade über die über das Anbieten von Abrechnungsmöglichkeiten über iTunes du ja da auch wieder quasi eine Abhängigkeit schaffst, ja, wo, wenn jemand nur einen Podcast oder einen speziellen Inhalt anbieten will gegen Bezahlung, ja, dann quasi iTunes-exklusiv wäre, weil das Bezahlsystem dann halt über iTunes wäre. Es ist ja nichts Offenes, wie zum Beispiel was selbst gehostet ist und du machst da deine Zahlen mit PayPal zum Beispiel, sondern das wäre dann über iTunes, weil es halt so einfach ist und damit wäre es ja im Prinzip schon exklusiv, weil wer kann über iTunes abrechnen? Ja, im Prinzip Apple und das war's.
Ja.
Von daher, wie gesagt, kann ich mir schon vorstellen, warum sie es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Aber ja, gerade auch, was halt so erfolgreiche Formate betrifft, gerade halt auch wieder im US-amerikanischen Raum, ja, kommen sie vielleicht nicht drum herum und deswegen halt dann jetzt auch die Gerüchte beziehungsweise vielleicht wirklich die Gespräche im Hintergrund. Man muss halt mal gucken, was kommt, ja, weil du, wie gesagt, ich denke, mit eigenem exklusiven Inhalten, das wird nicht so viel bringen, wenn sie wirklich auf Originalität und Exklusivität setzen wollen. Dann brauchen sie gerade in den Staaten sowas wie zum Beispiel die Morning Show, Joe Rogan Experience zum Beispiel, oder auch, wie hießen dann die ganzen anderen Serien, diese Real Crime Podcast Serien, die da ja
vor Serial, war das nicht auch?
Real genau, Crime? Sowas, ja. Mm-hmm. Das ist ja durch die Decke gegangen. Da gibt es ja, keine Ahnung, die zweite oder dritte Staffel mittlerweile. Das sind halt so Sachen, die müsstest du eigentlich exklusiv mit reinholen. Und ja, da klar. Ist halt immer die Frage, wie lohnt sich das halt in Bezug auf Hörer für jemanden, der halt exklusiv zu dir kommen würde? Geld mal außen vor. Ja, die werden auf jeden Fall ihre Einnahmen generieren können, weil Apple muss ja dann quasi auch dafür oder Geld halt in die Hand nehmen, um halt die Leute dann exklusiv reinzuholen. Aber wie entwickeln sich dann auch die Hörerzahlen? Ja, das ist ja die Frage.
Das stimmt. Ja, man muss es halt beobachten und schauen, was draus wird und wie sie es aufziehen, ganz klar. Schauen wir mal.
Ja. Ah, hier, genau, gut. Serial, ja, so hieß es, ja. Hm. Eben gefunden, gerade wieder bei mir. Ja.
Ja. Gut, und dann gibt es, lass uns indirekt bei Apple bleiben oder sogar direkt bei Apple bleiben. Der Druck auf Apple wächst ja enorm, was das Herausgeben oder das Öffnen diverser iPhones angeht. Also das FBI macht ja da Druck. Das Thema wollen wir jetzt nicht komplett nochmal aufdröseln, weil ich denke, das ist hinlänglich bekannt, was da im Moment abgeht. Aber ein New Yorker Staatsanwalt, der geht eigene Wege und hat dementsprechend eine Cybercrime Unit gegründet und hat so ein bisschen Geld in die Hand genommen, nämlich 10 Millionen US-Dollar. Und hat eine besagte Cybercrime Unit gegründet, die sich spezialisiert in erster Linie oder die sich darauf spezialisiert hat, in erster Linie iPhones oder iPads oder generell iOS Devices zu öffnen. Diese Einrichtung beinhaltet zum Beispiel einen Funkisolationsraum. Dort werden erstmal die Geräte gelagert, dass es halt auch nicht die Möglichkeit gibt, von außen irgendwelche Prozesse anzustoßen, um die Geräte zu löschen, also dass sie komplett isoliert sind und keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt haben. So ein Isolationsraum ist jetzt kein Hexenwerk, dafür muss man jetzt nicht unbedingt 10 Millionen ausgeben, aber es befindet sich in diesem Raum oder in dieser Einheit oder in diesem Gebäude, wo auch immer das Ganze sein mag, ein Supercomputer, der 26 Millionen Passwörter in der Sekunde durchlaufen lassen kann. Also da ist schon einiges am Start, an Rechenpower am Start. Und dann gab es noch eine nicht detaillierte Aussage, die typisch amerikanisch war. Und es gibt da noch eine unglaubliche Hardware. Was immer das auch sein mag, diese unglaubliche Hardware, die sich dort befindet. Und die soll es angeblich ermöglichen, iOS-Devices zu öffnen und zu schauen, was da halt möglich ist. Und dann gibt es noch einen speziellen Roboter, der auch die iPhones so auseinandernehmen kann, dass man speziell an die Speichereinheit kommt und diese Speichereinheit gelöst vom Logic Board so entnehmen kann, dass das System nicht feststellen kann, was da jetzt letztendlich passiert, und in einer dezentralen Einheit diese Speichereinheit auslesen kann. Also die haben da schon einiges in die Hand genommen und wollen sich jetzt von dieser ganzen Geschichte so ein bisschen ablösen und wollen das jetzt selbst in die Hand nehmen. Und sie bieten auch für andere US-amerikanische Behörden die Möglichkeit, ihre iOS-Devices dort abzugeben, und sie leisten auch Behördenhilfe oder ja, wie man das so auch nennen mag.
Mhm. Würde mich mal interessieren, was sie intern da an Kosten abrechnen. Und ob es nicht günstiger ist, wenn du als Behörde, die keinen direkten Zugriff darauf hat, sondern da um Hilfe beten müsstest, die ja garantiert eine Rechnung intern dafür geschrieben bekommen, ja, weil 10 Millionen wollen ja auch wieder irgendwo reingeholt werden. Ob es da nicht günstiger wäre, du würdest zum Beispiel so zu einem Anbieter gehen wie Grakey, die ja angeblich, alle selbst bestätigt nicht, aber die angeblich laut FBI ja die aktuelle iOS Geräte und iOS-Version auch öffnen können. Von daher wäre es interessant, ob, wie gesagt, privat, wie eine Firma wie Grakey zum Beispiel, nicht günstiger wären, sich eine Dienstleistung einzukaufen, als jetzt zu dieser Stelle hier innerhalb des FBI zu gehen.
Ja, das ist richtig, aber was man auch herauslesen konnte, ist dieser sogenannte Funkisolationsraum, was ein schöner Name, schon recht gut gefüllt mit Geräten. Und wenn man das jetzt mal auf die Masse rechnet, die da wahrscheinlich geknackt werden sollen und die, was in Zukunft noch hinzukommt letztendlich, ist das, denke ich, ein Investment in die Zukunft. Und man entwickelt natürlich auch hauseigene Expertise durch diese Einheit.
Das ne? Ja, aber du brauchst natürlich auch die Leute dafür. Du musst das Know-how ja auch mal einkaufen können. Die Frage ist, inwieweit kannst du das eventuell selbst ausbilden? Aber du musst es auf jeden Fall einkaufen, ja, beziehungsweise die Leute auch entsprechend bezahlen im Vergleich zur freien Wirtschaft, wo sie vielleicht auch nochmal $1-2 mehr machen können. Von daher, ob das langfristig von Erfolg gekrönt ist, ja, beziehungsweise das Einzige, wie es funktionieren kann, wenn das auf Dauer einfach ein Zuschussding ist. Das wird sich finanziell, denke ich mal, nicht tragen können, weil das, was du reinstecken musst, ist wahrscheinlich mehr als das, was du irgendwie reinholen kannst. Klar, wenn du dann eventuell oder Erfolge vor Gericht beziehungsweise Verurteilungen dagegen rechnen kannst, ist ja in Ordnung, beziehungsweise ist ja schön, beziehungsweise gut, ja, beziehungsweise das, was ja eigentlich rauskommen soll, auch dabei. Aber du musst da so viel Geld in die Hand nehmen, da ist echt die Frage, ob die Angebote, die eh schon am Markt da sind, ja, über Drittanbieter, ob das unterm Strich nicht günstiger käme, als selbst was zu machen. Was natürlich schön wäre, wenn sie da entsprechend die Leute haben und entsprechend halt finanziell ausgestattet sind, dass sie eventuell an Möglichkeiten oder sich Möglichkeiten erarbeiten, die halt vielleicht jemand anderes nicht hat. Die eventuell auch über Third-Party-Leaks beziehungsweise Weiterreichung auch nicht an den Hersteller kommen. Das muss ja nicht nur Apple sein. Das kann ja auch andere Gerätehersteller sein. Dass die da nicht vordringen und eventuell über Jahre hinweg auch vielleicht nicht gefixt werden können. Okay, das könnte man sich vielleicht nur vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall dollartechnisch ein Grab, ja, ohne Boden, ja. Oder ein Loch ohne Boden, so. Ja.
Das ist richtig. Aber wie gesagt, wenn Sie diese Behördenhilfe angeboten haben, kann das natürlich auch eine zentrale Stelle für andere Dienststellen oder für andere Sachen werden. Und das kann sich dann irgendwo auch auf Dauer rechnen. Weil ich meine, wenn man sich überlegt...
wenn du anstatt jetzt 10 Geräten, die du aufkriegst, in Zukunft 90 oder... sagen wir mal, einen wesentlich höheren Prozentsatz an Daten auf Geräten kommst, die du jetzt nicht hast, klar, das ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolg. Aber ich weiß nicht, ob sie Ja.
Ja.
Das ist im Prinzip ja nicht das, was sie haben wollen.
Nee, das ist es nicht. Aber ich hoffe auch mal, das, was sie wollen, dass sie das nicht bekommen. Also von Apple. Dass Apple da das Ding dicht hält und nichts, sich nicht da selbst...
Angeblich, und das habe ich heute gelesen, und es hat, oder es, sagen wir mal so, der Artikel hat so geklungen, als hätte Apple dem FBI gegenüber schon Eingeständnisse gemacht, und zwar in Bezug auf Cloud-Backups, also iCloud. Die Backups, die in die Wolke schiebst, sind ja nicht verschlüsselt.
Ja.
Und angeblich hätte man, oder wäre das ein Zugeständnis an die Ermittlungsbehörden, dass man, wie gesagt, zwar nicht an das Gerät direkt rankommt, auf das, was auf dem Gerät ist, aber dass man zumindest das, was in der Wolke ist, wie gesagt, halt für die Ermittlungsbehörden halt unverschlüsselt hätte. Und das, wie gesagt, auch heute gerade ein Artikel, den ich gelesen habe, und dass Apple da, wie gesagt, das quasi ein Zugeständnis an die Ermittlungsbehörden wäre und sie technisch zwar in der Lage wären, auch das zu verschlüsseln, und zwar so zu verschlüsseln, dass auch Apple keinen Zugriff darauf hätte, aber dass sie das halt nicht machen würden. Ja. Wem willst du da auch wieder glauben? Das ist die andere Frage, aber soweit sind wir schon. Ja, dass darüber spekuliert, beziehungsweise der Verdacht im Raum steht. Ja.
Das kann eine Menge sein, was sich da in iCloud befindet.
Im Prinzip das, alles, was auf deinem Gerät ist.
Ja, sag ich, das kann eine Menge sein.
Ja, und wenn man mal überlegt, wer macht denn bitte noch Backups an seinem Rechner zu Hause? Wie viel Prozent der Nutzer mögen das sein? Weil da kannst du es komplett verschlüsselt machen. Ja?
Das ist richtig. Das mache ich im Endeffekt nur, wenn ich eine Migration von einem auf das andere Gerät mache, weil es schneller geht, als über die iCloud zu machen.
Verschlüsselst du das?
Nö.
Ja. Und zwar wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil, wenn es, glaube ich, verschlüsselt ist, wird der Schlüsselbund irgendwie nicht mit übernommen, oder?
Nee, wenn es verschlüsselt ist, dann wird es übernommen, weil wenn du ein Passwort vergibst in iTunes, sage ich jetzt mal, beim Backup, dann werden nämlich auch die Schlüsselbund-Passwörter übernommen. Wenn du es nicht verschlüsselst, dann werden die Passwörter nicht übernommen.
Okay,
liegt so ja auch rum. Auf der Hand, ja, dass klar. es so rum ist.
Ja, ja. Okay, gut. Da war es so rum, ja.
Ja.
Ja, aber es schwieriges ist, Thema, wie immer.
Sehr, sehr schwieriges Thema und
aber auch gerade dazu passend wieder, es gibt jetzt eine Initiative, die europaweit oder die durchsetzen will, dass europaweit Gesetzgebung geschaffen wird, Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit zu verbieten.
Okay.
Inwieweit das durchgehen kann, ist eine andere Frage. Aber da haben sie auch gesagt, klar, ich kann auch die Argumentation dagegen sehr gut verstehen, weil es darum halt ginge, wenn jemand halt den Verdacht hat, dass er, auch wenn er sich rechtskonform verhält, sich der Gefahr aussetzt, über eine Gesichtserkennungssoftware erkannt zu werden und Repressalien zu befürchten hat, weil er in irgendeiner Datenbank gespeichert wird und dann damit, wie gesagt, keine Ahnung, je nachdem, wo er halt rumgeht, Wege nachverfolgt werden können, und er da ohne Verdacht halt gespeichert wird und die Erkennungen, die halt dann an öffentlichen Plätzen oder in der Öffentlichkeit gemacht werden können, dann nachverfolgt werden könnten in der Datenbank, dass er eventuell gar nicht zu einer Demonstration ginge, weil er halt befürchtet, da entsprechend getrackt zu werden. Von daher, ich bin mal gespannt, welche Chancen sie hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Europa sich da dazu durchringen kann, das grundsätzlich zu verbieten. Aber das ist jetzt auch so ein Ding, so ein Thema, was jetzt gerade, wie gesagt, diskutiert wird. Ja.
Mhm. Ja, du kannst teilweise in Ermittlungen reinkommen, wo du eigentlich gar nichts zu suchen hast oder wo du gar nichts mit zu tun hast. Das geht sehr, sehr einfach heutzutage. Einfacher, als man sich das vorstellt. Ja.
Ja, und das auch schon ohne die technischen Möglichkeiten, die man hat, vielleicht schon. Ja. wo garantiert heute auch schon Leute sich überlegen, ob sie oder wie sie sich für was in der Öffentlichkeit engagieren, weil sie einfach Bedenken haben, was eventuell das für Auswirkungen haben kann. Das beste Beispiel, was ich zum Beispiel immer sage, ja, wenn bei mir jemand an der Tür klingelt und will von mir einen DNA-Test machen, ja, um mich ausschließen zu können, sorry, ja, ich weiß, ich habe nichts getan und du kriegst von mir keine DNA, ja, weil ich habe keine Ahnung, wo das jemals landet, beziehungsweise wird das auch irgendwann gelöscht. Ich habe da keine Lust drauf, ja. Ja. Er taucht meine DNA irgendwo auf, ja, und da hilft auch nicht der Spruch, wenn du nichts zu befürchten hast, dann oder wenn du nichts verbrochen hast, hast du auch nichts zu befürchten. Nein, falsch rum. Ja.
So ist es. Ja, da gebe ich dir auch recht. Ja,
ja, schwieriges Thema. Ist echt ein schwieriges Thema. Das wird die nächsten Jahre, denke ich mal, auch nicht einfacher oder nicht besser. Nein.
Das wird nicht einfacher.
Da wird man sich auf den einen oder anderen Kampf auf jeden Fall noch einstellen können, den man ausführen oder den man bestreiten darf, wo man auch nicht einfach zu Hause sitzen bleiben kann, wo man wahrscheinlich zumindest mal online irgendwo eine Petition unterschreiben muss. Das könnte noch, oder wir haben mal gespannt, ob wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt. Ja.
So sieht's aus.
Alleine dann, auch die Diskussion über Klarnamenpflicht im Internet, ja?
Ja, halte ich für Schwachsinn, dass man das einführen möchte, will oder dass es wieder neu aufgeworfen wird. Das,
ja, die Diskussion dafür und dagegen kann man schon sehr gut nachvollziehen, ja? Die Frage ist halt, es ist halt nicht die universelle Lösung, ja?
Das ist nicht die universelle Lösung. Es gibt zum Beispiel auch sensible Dinge, die man vielleicht im Internet diskutieren möchte, zum Beispiel in irgendwelchen Foren oder in irgendwelchen Bereichen, wo es vielleicht um Krankheiten geht, wo man sich vielleicht auch anonym austauschen möchte. Und wenn es dann in solchen Bereichen natürlich auch eine Klarnamenpflicht gibt, dann ist das so auch nicht mehr möglich. Es fällt mir jetzt spontan als Beispiel ein, sage ich jetzt mal.
Ja, klar, vor allem oder man überlegt sich halt zweimal, ob man sich dann da halt irgendwo einbringt, ja, oder eine Frage stellt.
Ja.
Im besten Fall ist es nur peinlich, ja, im übelsten oder im schlimmsten Fall kann es halt wirklich Konsequenzen für dich haben. Und das muss ja nichts Illegales sein. Das kann ja zum Beispiel alleine eine Diskussion um eine Krankheit sein.
Ja, meine ich eben, genau.
Dann taucht dein Name irgendwo im Klarnamen auf und dann, ja, wirst du vielleicht eine Versicherung nicht abschließen können, ja, aufgrund dessen. Du wirst vielleicht
oder der Chef oder die Arbeitskollegen finden das im Netz und du bist dann stigmatisiert oder hast dich geoutet in irgendeiner Form, dass du an einer Krankheit leidest und wirst dann quasi in der Firma stigmatisiert, dass du das hast oder dass du es nicht hast, was auch immer.
Du musst es ja noch nicht mal haben. Alleine der Verdacht, ja, weil du dich mit dem Thema vielleicht beschäftigt hast.
Du kannst dich
ja schon ausreichen.
Als Angehöriger über diese Krankheit informieren in diesem Forum und schon bist du in diesem Raster drin. Oh, ja. Moment mal, was hat der denn da in diesem Forum für die und die Krankheit zu suchen? Ja, das ist das Gleiche. Ja, es ist ein sehr kompliziertes Thema mit dieser Klarnamenpflicht, ganz klar. Ja. Gut.
So, aber auch da genug Exkurs. Ja.
Lass uns nochmal zu Apple zurückkommen.
Ganz und kurz.
Ganz kurz, Apple. Ja, der Max Weinberg, der hat sich ja in der letzten Zeit einen sehr positiven Namen gemacht in Bezug auf die detaillierten Leaks zum Galaxy S20. Der hat ja wirklich exakt das Gerät spezifiziert etc. Und da ist er sehr positiv in Erscheinung getreten.
Ich dachte schon, es ging um Apple jetzt.
Ja, gleich geht's weiter. Er hat sich jetzt nochmal den HomePod ans Herz genommen oder zur Brust genommen. Ehrllich gesagt finde ich diese Prognose ein bisschen schwach, weil die kann sich eigentlich jeder so ableiten. Das sind also low-hanging rumors, sage ich jetzt mal, weil er prognostiziert, dass zur WWDC ein neuer HomePod kommen wird und dass wir ein HomePod Mini sehen werden. Ja, mein Gott. wenn jetzt nicht 2020, wann denn dann? Also das Ding ist jetzt auch schon
vielleicht
in Jahre
2021?
Gekommen. Ja, aber komm, also irgendwas muss ja kommen. Und also diese Gerüchte, die finde ich jetzt auch etwas langweilig, weil da muss was passieren. Und diese HomePod-Mini-Gerüchte, die sind ja auch schon seit Jahren im Umlauf. Ich glaube, die sind schon so lange im Umlauf, seitdem es den ersten, also den klassischen HomePod gibt, dass da jetzt ein Mini kommen soll.
Auf jeden Fall kurz drauf, ja. Gerade auch ja. Wegen dem, weil man sich preistechnisch halt was Günstigeres verspricht,
ja. Ja, und der Druck halt auch von der Konkurrenz da ist, Alexa, Google etc., die haben ja auch alle solche Kleingeräte, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass Apple jemals in diesem Preisbereich ein Mini rausbringen wird, wie jetzt zum Beispiel so ein Dot oder so. Für so ein Dot kriegst du ja für 59 Euro einen Normalpreis, und wenn er im Angebot ist, kriegst du ihn ja auch schon für 19,99 hinterhergeschmissen. Also ich glaube, in diesem Preisbereich wird Apple nicht operieren, also das glaube ich nicht.
Nee,
glaube ich. Aber er hat halt die Gerüchte nochmal aufgegriffen. Und ergänzend dazu hat er auch ganz detaillierte Informationen rausgehauen, was mich so ein bisschen gewundert hat, zu den iPhones der kommenden Generation, also die iPhone der 12er Generation. Da hat er spezifiziert auf die Dicke eingegangen. Da hat er gesagt, es wird 7,4 mm dick. Und jetzt haben wir ja 8,1 mm und da hat er sich exakt auf das Logic Board bezogen, dass sie jetzt ein neues, verkleinertes Logic Board am Start haben, das diese dünne Größe realisieren kann, oder diese 7,4 mm. Und das fand ich schon sehr detailliert. Wo er das jetzt her hat, ist fraglich. Da bin ich mal gespannt, ob das kommende iPhone dann wirklich 7,4 mm dick sein wird oder dünn sein wird. Und er hat auch prognostiziert, dass man eine neue Farbe sehen wird, und die wird Midnight Blue sein. Ja, das fand ich schon sehr detailreich. Es bleibt spannend.
Ich frage mich nur gerade, inwieweit das heute noch Sinn macht, die Geräte wieder dünner zu machen.
Sie sollten lieber Akku-Power reinpacken und gut ist, aber
ja,
okay.
Mein Gott, Sie könnten es ja von mir aus von 8,1 auf 8,0 oder so, ja.
Wenn dass man eine glatte Zahl hat.
Ja, oder das, okay, es ist dünner als der Vorgänger, ja, da ist es halt nur so wie, aber du musst es auch nicht mal dünner machen, mach einfach mehr Akku rein.
Genau.
Und der Kamerabump wird ja auch nicht besser dadurch, dass es dünner wird, ja, also von daher.
Irgendwann reicht es auch mal, und irgendwann hat man wieder das Stabilitätsproblem, ne? Und so weiter und so fort.
Das wäre das nächste wieder. Aber ja. Wie gesagt, dann doch lieber, wenn du die Möglichkeit hast, dass eventuell aus irgendeinem Grund das Kamerasystem nochmal kompakter wird, dann mach's doch wieder schlüssig mit dem System oder bündig mit dem System, mit dem Gehäuse, dass du keinen Bump hast.
Das wäre natürlich auch ein Designgrund, den ich verstehen könnte.
Und wenn die Technik schrumpft und du mehr Platz im Inneren hast, dann nimm das doch für Akku. Ja, ja, dass man das Gerät nicht dicker machen will, okay, klar.
Ja.
Das ist so okay. Aber du musst es doch nicht nochmal, jetzt wo sie eh schon so dünn sind, nochmal dünner machen, weil du es kannst.
Ich meine, das war ja auch ein Grund, warum der Klinkenstecker verschwunden ist, weil sie es halt dünner machen wollten. Also
ja, okay, irgendwann, die Technik kann ja auch weg. Ja, also braucht
ja,
man heute
okay.
noch Klinkenstecker.
Kann man sich drüber streiten. Ja. Es gibt Bereiche, da Audiobereich etc., da ist das teilweise noch interessant, das einzusetzen, kann man lange drüber diskutieren. Aber was meinst du, wenn jetzt der Lightning-Stecker wegfällt und irgendwann gar keinen Stecker mehr?
Ich denke nicht, dass man bei einem Smartphone unbedingt über die Klinke diskutieren kann. Oder muss. Das Ding kann weg. Du bist da nicht irgendwo im audiophilen Bereich unterwegs, dass du sagst, du brauchst eine Kabelverbindung in dem Bereich, am besten noch hier, keine Ahnung, die und die Legierung, bla, nee, brauchst du nicht. Ja,
ja, es gab halt am Anfang diese ganzen
90% der Leute, die mit dem Smartphone alleine schon mal Musik, oder Sprache schon mal außen vor, aber Musik hören in einer solchen Auflösung, da graut's dir doch eh schon, ja. Gerade wenn sie von gut klingender Musik sprechen, ja.
Also es gab so ein paar Nischenanwendungen, die dem Ganzen hinterhergetrauert haben. Journalisten, die jetzt ihr Audio-Equipment darauf angepasst haben, ihre Aufnahmesituation etc.
Ja.
Da gab es so ein paar.
Da kriegst du doch mittlerweile alles mit Lightning.
Ja, es gibt Adapterlösungen etc.
Nicht mal Adapter, sondern die Geräte kommen einfach mit dem Lightning-Anschluss
mittlerweile. Die kommen von Haus aus mit Lightning, ja. Gibt es. Egal.
Und ansonsten hast du Bluetooth.
Ja. Richtig. Aber
oder wie gesagt, verkabelt über Lightning. Also
ja, und
in dem Bereich, nee.
Wenn man dem Ganzen auch Glauben schenken mag, wird ja auch auf lange Sicht das Ganze verschwinden. Also das ist so der lange Plan sagt ja, dass Apple auf Lightning und auf USB-C am iPhone verzichten wird und das Ganze dann irgendwann wireless machen wird. Und dann
ja, ich könnte
wird es ja wahrscheinlich noch dünner werden.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass bevor USB-C ins iPhone kommt, der Lightning generell oder der Anschluss generell wegfällt.
Dass sie gar nicht mehr USB-C reinbringen, sondern dass sie den Lightning so lange am Leben lassen und dann irgendwann komplett
adios. Du hast nur induktives Laden und ansonsten für Verbindungen hast du Bluetooth.
Naja, aber dass sie halt doch so lange warten, bis es halt soweit ist, das komplett wireless zu machen. Also ich glaube, dieses Jahr wird es noch einen Anschluss geben, aber dass dann vielleicht 2021, 2022 dann eventuell das Ganze komplett wegfällt. Und da muss ich persönlich sagen, würde ich, also für meinen persönlichen Use Case würde ich das als sehr, sehr negativ empfinden. Weil es gibt bei mir sehr viele Situationen, da ist das iPhone einfach akkutechnisch am Ende. Bin ich auf 10% oder was?
Dafür.
Und stecke das Ding an ein langes Stromkabel, langes Lightning-Kabel, 3 Meter und liege zum Beispiel auf dem Sofa oder im Bett und mache noch was mit dem iPhone. Und das kann ich dann nicht mehr. Das heißt, ich muss es ja auf der Ladestation liegen lassen und ich kann damit nicht mehr arbeiten. Und das ist für mich ein extrem negativer Punkt.
Und da muss ich sagen, ich habe im Schlafzimmer zum Beispiel kein Ladegerät. Fürs iPhone.
Gut, das ist okay, aber zum Beispiel im Wohnzimmer. Guckst du Fernsehen nebenbei und.
Nein.
Ja, wo lädst du denn ein iPhone?
Entweder im Auto oder aber bei mir im Arbeitszimmer. Wenn es denn mal Strom braucht.
Hast du es denn nicht immer am Mann und immer dabei, wenn du dich auch im Haus bewegst?
Doch, ja. Aber dadurch, dass ich lade es zum Beispiel bewusst auch nur vielleicht einmal am Wochenende auf, weil ansonsten durch die Autofahrt, die ich habe, es da geladen ist. Normalerweise steige ich morgens ins Auto ein, ja, da wird es geladen, bis ich im Büro bin, und abends auf der Heimfahrt wird es geladen. Ich brauche zu Hause, außer am Wochenende, vielleicht mal nicht aufladen.
Ja, und da bin ich teilweise anders unterwegs. Bei mir ist es teilweise so, dass es oft vorkommt, dass das Ding abends leer ist und dass ich das einfach abends noch brauche und dann muss ich mit dem Kabel arbeiten und ich habe an wichtigen Stellen, wo ich mich hinsetze etc., halt ein langes Kabel verlegt und kann dann dort arbeiten mit dem langen Kabel.
Wie gesagt, und ich muss zu Hause eigentlich nur dann aufladen, wenn ich nicht wirklich gefahren bin oder sagen wir mal nicht im Büro war. Ich bin normalerweise ja jeden Tag im Büro, ja, und habe da entsprechend lange Pendelzeiten oder Fahrzeiten mit dem Auto. Und das reicht mir fürs Laden von meinem iPhone täglich dicke aus.
Mhm, okay.
Wenn ich das nicht habe, wie zum Beispiel jetzt die letzten Tage, dann kann es mir passieren, dass der Akkustand, weil ich dann halt viel unterwegs bin zu Fuß, ja, da viel Podcasts, Hörbücher oder Musik höre, dass dann entsprechend ich dann auch mal aufladen muss. Mache ich dann jetzt, wenn ich hier zum Beispiel am Rechner sitze, hängt es dann am Strom, ja. Aber in meinem normalen Tages- oder Wochenablauf muss ich es außerhalb meines Arbeitstages nicht aufladen.
Okay. Ja, da hat jeder
andere. Aber ich sitze ja auch, wie gesagt, ich fahre ja auch lange. Ja,
also. Und das ist bei mir jetzt nicht der Fall, dass ich jetzt so viel, sagen wir mal, regelmäßig durch die Gegend fahre. Ne? Das ist sehr unterschiedlich, Mal ist es viel, mal ist es wenig und dann habe ich also keinen regulären Zyklus, das aufzuladen.
Ja,
ja. Aber okay. Dann gibt es noch ein anderes Gerücht, oder was heißt nicht Gerücht, Bloomberg hat angeblich erfahren, also speziell auch der Herr Gurman, dass das iPhone SE 2 respektive iPhone 9 mittlerweile in Massenproduktion ist und wir das Gerät im März sehen sollen auf dem Markt. Bin ich gespannt.
Bin ich auch gespannt. Wir hatten ja auch schon mal über Telefon oder iPhone meiner Frau gesprochen, dass ich ja jetzt, oder dass sie jetzt warten muss, bis ich mein 10er demnächst austausche, ja, beziehungsweise Ende des Jahres ja dann wahrscheinlich erst oder frühestens im September. Deswegen mal gespannt, was da kommt oder ob das sich bewahrheitet mit dem März, weil sie hat gemeint, sie bräuchte auf jeden Fall früher was.
Na, okay, gucken,
ob das vielleicht was sein könnte.
Wäre vielleicht das Gerät interessant. Mhm. Gut, dann gibt es ein neues Gerücht aus der Lieferkette. DigiTimes hat berichtet, dass das neue Keyboard, Smart Keyboard für das iPad Pro auch neue, eine Scherentechnik haben wird. Das wird sich jetzt Apple wahrscheinlich drauf einschießen, weg von der Butterfly-Technik, obwohl ich glaube nicht, dass das in diesem Smart Keyboard eine Butterfly-Technik war, sondern das war was anderes. Aber trotz alledem soll jetzt in diesem neuen Keyboard, was wir angeblich in der zweiten Jahreshälfte 2020 sehen sollen, eine Scherentastatur drin sein und eine Hintergrundbeleuchtung. Das sind so die zwei Dinge, die kommen sollen. Halte ich für schlüssig, speziell die Geschichte mit der Hintergrundbeleuchtung, weil natürlich auch der Konkurrenzdruck von etablierten Herstellern von Third-Party-Tastaturen sehr groß ist. Logitech hat mittlerweile ein sehr großes Portfolio an auch sehr hochwertigen Tastaturen. Bridge bietet einiges an. Das sind so, denke ich, die zwei größten, die derzeit Apple da Paroli bieten können. Und die haben teilweise ein viel größeres Feature-Set als die hauseigenen Apple-Produkte.
Ja.
Ja. Gut. Tja. Dann gab es heute eine interessante Nachricht. Tim Cook investiert in einen Duschkopfhersteller oder ein Startup, was Duschköpfe produziert. Das ist ein Bericht von Mark Gurman. Mark Gurman, ja. Der hat das so ein bisschen aufgedröselt und hat die Geschichte dahinter erzählt, wie es dazu gekommen ist. Es ist ein Startup-Unternehmen, was in San Francisco zu Hause ist. Es nennt sich Nebia. Und die produzieren Duschköpfe, die sich darauf spezialisiert haben, extrem wenig Wasser zu verbrauchen, aber trotzdem noch so effizient zu sein wie normale Duschköpfe. Das hat man ja auch teilweise schon mit anderen Dingen probiert, Wasserhahnaufsätze etc. Da kennt man ähnliche Ansätze her. Aber dieser Duschkopf soll wirklich revolutionär sein. Und nun stellt man sich die Frage, wie kommt der Herr auf die Idee, sich mit Duschköpfen auseinanderzusetzen. Normalerweise hält er sich, was Investments betrifft, relativ zurück und alles das, was so nicht auf seiner Agenda steht, das da investiert er nicht dran oder was jetzt nicht in seinem Hauptfokus liegt. Deswegen die Geschichte, die dahinter steht, ist folgende. Er war in einem Fitnessstudio, wo er wohl auch Kunde ist und da hat er die Duschköpfe benutzt, gesehen, getestet und war davon begeistert und hat dann mit der Firma Kontakt aufgenommen und sie sind dann ins Gespräch gekommen und so ist es dazu gekommen, dass Tim Cook investiert hat. Genaue Summen sind nicht bekannt, soll nicht unbedeutend sein, was da investiert worden ist. Und er scheint wohl auch beratend tätig zu sein, weil man hat noch lesen können, dass er sehr lange, ausführliche, detaillierte E-Mails schreibt an die Geschäftsleitung von Nebia und zahlreiche Informationen und Tipps liefert, speziell auch Tipps, was die Produktion angeht. Und Tim Cook ist ja Mr. Supply Chain sozusagen, das ist ja sein Kern oder seine Herkunft, daher kommt er ja mehr oder weniger aus diesem Bereich der Produktion oder der Organisation der Supply Chain. Und somit ist er nicht nur Investor, sondern er berät indirekt auch. Und das ist so die Geschichte, die hinter dem Investment steht bei der Firma Nebia. Interessant.
Boah.
Ja. Mit Duschköpfen haben es schon ganz andere probiert.
Ja.
Stefan Raab hat auch Duschköpfe produziert. Ist damit auch gescheitert.
Ja. Ich hatte eben schon gedacht, jetzt käme von dieser Elon Musk oder so. Aber Stefan Raab, okay.
Ja. Ja, ja, so ist das. Von dem hat man auch lange nichts gehört. Aber okay, jetzt kein Seitenthema aufmachen. Das könnte wieder zu Off-Topic-Themen führen. Ja. Dann lass uns abschließend in die Gadget-Ecke reingehen. Da bin ich ja noch den letzten dritten Bericht schuldig. Zum Thema Speed-Comfort. Speed-Comfort, Heizkörper, der Heizkörperlüfter oder Ventilator, wie man ihn noch nennen mag. Und da hatte ich ja bisher schon zweimal drüber berichtet und mein Fazit, wie sich das Ganze letztendlich unterm Strich bei mir ausgewirkt hat. Da kann man gar nicht so viel drüber sagen, weil mittlerweile habe ich alle relevanten Räume mit der Lüftertechnik ausgestattet. Zwei Räume haben bei mir nicht funktioniert. Das ist einmal das Badezimmer und einmal der Wintergarten. Der Wintergarten wird erstens mal bei mir im Winter nicht beheizt. Der ist quasi dann auch abgeschlossen, also getrennt, auch heizungstechnisch getrennt von der normalen Wohnung. Und da habe ich das halt auch nicht für sinnvoll ermessen, da einen Heizungslüfter zu installieren. Und das Badezimmer ist halt vom Heizkörper her so gebaut, dass es für diesen Heizkörper keinen Lüfter gibt. Also das ist mehr oder weniger ein überdimensionaler Handtuchhalter, der beheizbar ist, und da gibt es keine klassische Heizung in diesem Sinne. Aber das sind, wie gesagt, die zwei Räumlichkeiten, wo ich keinen Lüfter habe. Gut, und die restlichen Räumlichkeiten habe ich damit versorgt und habe jetzt einen Langzeittest gemacht und bin letztendlich unterm Strich dazu übergegangen, meine Vorlauftemperatur senken zu können von meiner Heizungsanlage. Und das bedeutet letztendlich auch, man hat eine gewisse Ersparnis des Heizmittels, in dem Fall Öl bei mir. Und ich konnte, meine vorherige Vorlauftemperatur war 55 Grad. Und ich habe jetzt ein bisschen experimentiert und bin jetzt auf 40 Grad runtergekommen durch den kontinuierlichen Einsatz von einem Heizungslüfter. Das mag natürlich von Fall zu Fall auch etwas, wahrscheinlich etwas variieren, ob man wirklich so tief runtergehen kann auf 40 Grad. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Außentemperatur, die man hat. Da muss man sich ein bisschen mit einarbeiten. Also im Moment bin ich optimal auf 40 Grad runtergekommen und habe die gleiche Zimmertemperatur, die ich vorher auch erreicht habe. Und das ist schon, denke ich, sehr entscheidend. Und man kann noch dazu sagen, dass ich gefühlt, also ein subjektives Empfinden habe, dass das Raumklima etwas angenehmer ist, dadurch, dass sich wahrscheinlich auch die Raumluft besser verteilt und besser vermischt. Das ist jetzt natürlich ein rein subjektives Empfinden und das kann man nicht objektiv abbilden. Das sind so die zwei Dinge, die ich jetzt endlich als Fazit geben kann. Man kann, wenn man es kontinuierlich einsetzt, die Vorlauftemperatur senken. Ob jetzt wirklich jeder so immens viel runtergehen kann von 15 Grad, ist denke ich, auch eine sehr individuelle Sache. Bei mir ist es halt der Fall, dass das halt funktioniert. Und das ist mein abschließend mein Fazit dazu. So, und dann haben wir ja auch, wie gesagt, mehrmals darüber berichtet, und die Firma Speed Comfort hat ein wahnsinnig gutes Monitoring, was Berichterstattung angeht. Und die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, ihr habt jetzt so oft darüber berichtet, wollt ihr nicht einen Promocode haben für eure Hörer? Es ist auch selten vorgekommen, dass ein Monitoring funktioniert und dass ein Hersteller einen anschreibt. Und jedenfalls gibt es für den speedcomfort.de Shop einen 25% Rabattcode. Mit dem Code geek-café gibt es dementsprechend auf den Einkauf im Speedcomfort Shop 25% Rabatt. Jo. Das nur mal so als Randinformation.
Also 25% ist ja schon mal eine Ansage, ja.
Da kann man das mal testen, auf jeden Fall. Ja.
Wenn man halt Bedarf an so einer Sache hat. Also wir jetzt eher weniger.
Ja, du hast ja eine Fußbodenheizung.
Genau. Da bringt das jetzt eher weniger, aber wenn man die ein oder andere Stelle hat, wo es vielleicht Sinn macht, warum nicht, ja?
Sehe ich genauso. Absolut, klar. Also ich glaube, wenn man jetzt auch flächendeckend das Gerät oder die Lüfter einsetzt, jedenfalls in den Räumlichkeiten, wo man regelmäßig heizt, dann kommt man auch zu einem Ergebnis, dass man die Vorlauftemperatur runterdrehen kann der Heizung. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel. Man möchte Energie sparen, man möchte Kosten senken. Wenn man das nur temporär oder nur punktuell, nicht temporär, sondern nur punktuell einsetzt, dann wird man wahrscheinlich schlecht die Vorlauftemperatur runterdrehen können, weil man ja dann die anderen Räume ja noch ohne Lüfter beheizt. Wenn man das wirklich vorhat, dann muss man das, denke ich, flächendeckend einsetzen. Ne? So ist das. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir doch durch für heute.
Jawohl, zumindest war ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Aber
ich bin auch durch. Ich könnte zwar noch 2 Stunden über Verpackungen reden, aber das lassen wir langsam.
Nee, dann, genau.
Okay, wenn alles gut geht, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Okay, bis dann.
Ciao. Tschüss.